Hallo, hier ist Bibletunes im Gespräch mit Manuel Gresslin und seinem Buch Theophobie. Heute im Studio mit Detlef Kühlein. Hallo, liebe Bibletunes-Hörerinnen und Bibletunes-Hörer, herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung, zu unserem ersten Interview mit Manuel Gresslin. Hallo Manuel, herzlich willkommen im Studio.
Ja, danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auf dich, auf 10 spannende Interviews. Du hast ein Buch geschrieben, dazu kommen wir jetzt, Theophobie. Bevor wir dazu kommen und vor allen Dingen zu Fragen kommen und zu spannenden Ausführungen zu deinem Buch, möchten wir noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Du bist kein Unbekannter hier bei Bibletunes. Du hast schon bei einigen Produktionen hier mitgewirkt. Ich erinnere mich, weiß nicht, ob ich alles auf dem Schirm habe, aber ich glaube Galaterbrief auf alle Fälle und Markus-Evangelium mit einigen Episoden.
Ja.
Kommt das hin?
Ich überlege jetzt auch gerade, wenn du mich so fragst. Aber genau, die zwei waren es auf jeden Fall. Da war ich mit aktiv dabei.
Ja, aktiv und auch sehr, sehr prägend. Und das deswegen sage ich mal, du bist in der Bibletunes-Welt absolut bekannt. Und woher wir dich auch kennen, ist natürlich als der Content-Creator von Feed Yourself, unserer Kleingruppen-App, die wir in Kooperation mit Visio Media, Bible Project Deutschland vor einigen Jahren entwickelt haben. Da warst du von Anfang an mit dabei. Aber du machst noch viel mehr, Manuel. Das ist nur ein kleiner Teil deines Lebens, oder? Erzähl mal.
Ja, nach meinem Theologiestudium habe ich tatsächlich gleich mit Feed Yourself angefangen. Das war tatsächlich so mein erster, ich sag mal, richtiger Job neben so Nebenjobs, die man so während dem Studium halt macht. Und dann habe ich promoviert und während der Promotion eben weiter bei Feed Yourself ja mit am Start gewesen, bevor ich dann Pastor wurde in Karlsruhe in der Freikirche. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren noch eine Habilitationsschrift geschrieben, also so eine, wie eine Art zweite Doktorarbeit, damit man theoretisch auch Professor werden könnte oder dürfte.
Also wir haben hier einen Doktor im Studio und einen halben Professor. Du wartest nur noch auf deinen Lehrauftrag. Manuel, ich staune wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das jetzt über die Jahre mitverfolgt, in welchem Tempo, mit welcher Dynamik du auch an deinen akademischen Arbeiten dran geblieben bist oder an deiner akademischen Laufbahn, kann man so sagen. Freue mich einfach riesig. Und es ist für mich schon auch eine Ehre, dich hier zu haben. Ich weiß, du bist immer total auf dem Boden der Tatsache.
Es ist eher eine Ehre für mich, dass ich jetzt hier mit dir sitzen darf.
Wow, also haben wir die guten Sachen geklärt. Du schreibst ja in deinem Buch, Achtung, du nennst ja auch viele deiner Arbeitgeber, sage ich mal so, und sagst so, Vorsicht, hier schon mal ein Disclaimer. Alles, was in diesem Buch steht, bitte alle Kritik an mich persönlich und nicht an meine Arbeit.
Nicht, dass du plötzlich noch E-Mails bekommst hier.
Damit haben wir das auch geklärt. Das heißt, alle Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, die während dieser Staffel entstehen werden und ihr werdet Fragen haben und die sind auch herzlich willkommen, bitte sendet uns an kontakt@bibletunes.de eure Feedbacks, eure Fragen. Wir leiten sie direkt ans, wohin weiter?
An meine E-Mail-Adresse.
Genau. Und Manuel wird sich dann bei Zeiten auf das ein oder andere Feedback oder die ein oder andere Frage auch melden. Super. Manuel, du bist verheiratet und ihr seid in Erwartung. Vielleicht mal so noch das Familiäre. Da kommt Familienzuwachs. Das ist eine spannende Zeit in eurem Leben, oder?
Auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch so ein bisschen froh, jetzt dieses Buchprojekt abgeschlossen zu haben und das Habilitationsprojekt und jetzt auch Fokus auf Familie in den nächsten Monaten, Jahren. Aber ich glaube, die Theologie wird weiterhin eine große Rolle spielen, auch weil meine Frau ja auch Theologin ist. Da kann man immer wieder gut sich austauschen und miteinander reden.
Von dem her ist es vielleicht auch kein Wunder, dass du dein Buch mit so einem ja schon sehr theologischen Titel bekleidet hast, Theophobie. Das hat irgendwas mit Gott zu tun und mit Angst. Das klingt so ein bisschen erschreckend. Wie bist du auf diesen Namen gekommen und was hat es da mit auf sich?
Das ist eine gute Frage. Das war auch so ein bisschen die Anfrage des Verlages an mich. Oh, müssen wir dieses Buch denn so nennen? Weil die Inhalte, ja, die sind spannend, dafür interessieren wir uns, da können wir uns echt vorstellen, das zu veröffentlichen, aber Theophobie muss das sein. Und da habe ich nochmal viel dran rumgefeilt, damit man wirklich versteht, was es damit ja auf sich hat. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht so genau, wie ich drauf gekommen bin, weil das Wort ist jetzt nicht so präsent in der Theologie. Also,
ich kannte es gar nicht.
Wenn man es googelt, kommen schon manchmal so ein paar Sachen, aber doch nochmal ganz anders verstanden, wie ich jetzt dieses Wort fülle. Ich bin tatsächlich über einen Film gestoßen, nämlich Otto. Otto, der Film, der ist 1985 erschienen. Und da gibt's so eine bedenkenswerte Szene. Da bekommt dieser Otto, ist ja auch dieser Komiker, ja, oder Otto Walkes, ja, den man ja kennt, bekommt so einen Vertrag vorgelegt. Und dann sagt der, der ihm diesen Vertrag vorlegt, der will ihm, glaube ich, einen Kredit geben. Ja, ja, hier ist der Vertrag, einfach unterschreiben. Das Kleingedruckte, das können Sie getrost überlesen. Ist doch nur schlecht für die Augen.
Okay.
Und so ein bisschen mit einem Augenzwinger. Naja, nur schlecht für die Augen. Dabei steht ja im Kleingedruckten meistens ja schon Wichtiges drin, damit man weiß, auf was man sich da eigentlich einlässt. Und ich habe mich gefragt, gibt es auch so etwas in der Theologie? So kleingedruckte Themen, die eigentlich ziemlich wichtig sind, wo wir aber gerne nicht so genau hinschauen wollen, weil sie uns vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Wir wollen sie uns vielleicht verschweigen oder auch anderen Menschen verschweigen, weil die könnten ja vielleicht unserem Glauben schaden ein Stück weit. Und plötzlich kam für mich dieser Gedanke von, ja, da ist irgendwo auch eine Angst oder es fehlt der Mut, sich diesen Themen zu stellen. Und mit meinem Buch will ich Mut machen, ja, diesen Themen wirklich zu begegnen und Gott vielleicht auch nochmal auf eine neue Art und Weise kennenzulernen. Und da kam ich eben auf diesen großen Theologen, der wird immer wieder vorkommen in dieser Staffel, Karl Barth, der eben von Gott spricht als dem ganz anderen. Er ist ganz anders. Und in meinem Buch lade ich ein, mal auf den Weg zu gehen, diesen ganz anderen Gott auch irgendwie kennenzulernen. Und ja, da braucht es wirklich Mut dazu und auch Vertrauen. Aber man darf das getrost machen, weil es ja ein guter Gott ist, dem wir da begegnen werden und an den wir da glauben. Aber es macht Angst, so ganz anders wie bisher gedacht oder vorgestellt.
Das ist wirklich ein starker Gedanke. Ich konnte ja dein Buch vorab schon mal lesen, vor Veröffentlichung, und mich hat es wirklich gepackt. Dir gelingt es wirklich gut. Also es ist einladend, es ist wirklich, regt zum Nachdenken an und es begegnet diese Angst. Und ich habe mich an vielen Stellen wiedergefunden und ich glaube, so wird es unseren Hörerinnen und Hörern auch gehen. Stichwort Karl Barth. Den kennt man ja von seiner kirchlichen Dogmatik.
Die habe ich ja zu Hause stehen.
Genau, die nimmt schon mal so ein ganzes Bücherregal, so eine ganze Leiste ein, so anderthalb Meter so gefühlt. Und ja, da ist schon viel Kleingedrucktes, ne? Das ist schon das, wie was man über Gott alles denken kann, über Theologie. Das zeigt auch die Menge und Masse der Bücher und dem wollen wir uns stellen. Es zeigt ja, Gott ist einfach so groß. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Und ich habe mal versucht, für mich so dein Buch, du musst mir jetzt helfen, Manuel, immer so ein bisschen zusammenzufassen, also so KI-mäßig.
Da bin ich gespannt.
Worum geht's jetzt eigentlich in deinem Buch? Also, ich versuch's mal. Also, ich mache mir im Laufe meines Lebens so ein Bild von Gott, was natürlich einseitig ist und immer ergänzungsbedürftig. Aber ich tue so, oder ich sag mal, ich erliege dem Trugschluss, dass Gott so ist, wie ich in mir denke. Theologie, abgeschlossen. So, und der kommt dann auch noch in eine Schublade und das war's jetzt. Punkt. Und wenn jetzt durch irgendetwas dieses Bild erschüttert oder angegriffen wird, zum Beispiel durch eine Erfahrung, die ich mache, eine neue Erkenntnis oder kommt jemand und sagt, nee, Gott ist ganz anders, ja, dann entsteht da bei mir eine gewisse Angst. Nämlich, dass ich so, nee, das will ich gar nicht. Ich fühle mich da doch sicher. Hilfe, ich dachte immer, ich hätte es begriffen und ergriffen und ich will das gar nicht und habe Furcht vor diesem anderen Gott, ja, vor diesem anderen Gott, den ich doch dachte zu kennen und wo ich mich wohlfühle. Und du lädst jetzt in deinem Buch zu einem Abenteuer ein. Gott nochmal neu zu denken, anders zu denken, in vielen Bereichen nicht alles aufzugeben, aber sich ergänzen zu lassen und sozusagen eine neue Gotteserfahrung zu machen. Stimmt das ungefähr so?
Ja, das würde ich genauso, tatsächlich hast du gut erfasst,
ja, super.
Genauso unterschreiben. Es geht, glaube ich, ganz viel in meinem Buch um diese Unverfügbarkeit Gottes. Also wir können aus Gott nicht ein Objekt machen, weil sonst wird er ja eigentlich zum Götzen. So, ich habe mir mein Bild von Gott gemacht, aber eigentlich heißt ja, du sollst dir kein Bildnis machen.
Ja, in den 10 Geboten.
Genau. Und diese Unverfügbarkeit Gottes, ja, die kann auch so ein bisschen Angst auslösen. Aber wenn man mal näher drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch was richtig Schönes. Also, als ich das erste Mal verliebt war, da ist diese andere Person mir ja ein Stück weit unverfügbar und ich ihr vielleicht auch, aber das löst so einen Reiz aus, so eine Resonanz. Oder wenn ich in den Schweizer Bergen bin, wo ich gerne Urlaub mache und stehe am Morgen auf, will einen Sonnenaufgang sehen, dann weiß ich ja manchmal auch nicht, oh, kommt er jetzt, wie wird das sein, er ist mir unverfügbar. Aber das macht es so besonders, das macht es so abenteuerlich, dass sich Gott uns auch immer wieder entzieht, dass wir ihn nicht in der Hand haben, im Griff haben. Aber er will sich da keinen Spaß mit uns erlauben, sondern es zeigt einfach immer wieder seine Größe und diese Macht oder diese Allmacht, die da in Gott drin steckt, die man irgendwie auch nie ganz fassen kann.
Das, was du ansprichst, ist ja in der Theologie, und wir kommen immer wieder, also Karl Barth hast du schon genannt, wir kommen immer mal wieder auch in den theologischen Bereich rein. Das ist auch, du bist Theologe, du redest auch so, aber du redest so, dass man es verstehen kann. Du kommst immer wieder auf eine Ebene von guten Bildern und Anwendungen, dass auch ein Laie, ich sag mal, ein theologischer Laie, das gut nachvollziehen kann. Man muss keinen akademischen Titel haben, um es zu verstehen.
Genau.
Einfach mal so
das,
als Erklärung. Ja. Ich komme dazu, in der Theologie sagt man genau das, es gibt etwas, was von Gott offenbar ist und etwas, was verborgen ist. Und die Klassikerstelle ist ja 2. Mose 3, wo Mose im brennenden Dornbusch Gott begegnet. Gott kommt zu Mose, sonst wüssten wir gar nichts von Gott. Gott ist der, der sich immer wieder zeigt, sichtbar macht, sich offenbart. Und dann passiert, oh, Gotteserkenntnis. Ich lerne etwas von Gott kennen, eine neue Seite. Aber es ist immer beides. Gott zeigt etwas, aber anderes bleibt auch immer unverfügbar. Das, was Mose jetzt hier bekannt war, war, er ist ein Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, ein Gott der Geschichte. Ja. Und dann heißt es aber, Mose, geh hin, rette mein Volk, führ es aus Ägypten heraus. Ich werde da sein. Ich werde da sein. Ja, und das ist ja dann auch sein Name. Ja, also wir wollen jetzt nicht das Riesenfass aufmachen, aber Manuel, das ist ja dieses, indem Gott sagt, der bin ich, ich bin da, entsteht ja auch eine Frage, ja, und Mose fragt ja auch, ja, woran soll ich das erkennen? Wann wirst du da sein? Wie wirst du helfen? Wie kann ich sicher
sein? Was heißt das jetzt, du bist da?
Ja, aber ja. Wie wird das passieren? Und da stoppt das Ganze. Da sagt Gott, nö, hier ist, da musst du vertrauen, hier entsteht genau Glaube und das ist in diesem Namen Gottes ja, ich bin für dich, ich werde da sein, verlass dich drauf, ja, aber ich muss mich verlassen. Also vieles bleibt dann doch erstmal noch im Dunkeln. Zeigt das so diese Spannung auf, von der du sprichst?
Genau, diese Spannung, da ist dieser Gott, der ist da und er hat sich auch offenbart, wir wissen auch ein Stück weit, wie er ist,
ja. Aber
halt ein Stückwerk.
Ja.
Ist es,
wie es
Paulus ja auch schreibt,
Paulus
unsere
sagt.
Erkenntnis ist Stückwerk. Und das ist ein Gedanke, der zieht sich durch, wie du es gerade gesagt hast, durchs Alte Testament, ja. Durchs Neue Testament. Also was passiert da zum Beispiel am Kreuz oder die Jünger danach waren, weiß nicht, traumatisiert oder da stirbt ihr Erlöser, auf den sie gehofft haben. Hä, das haben sie nicht kapiert. Und dann zieht sich das wirklich durch die Kirchengeschichte durch. Vielleicht mal so kurz an 4 Beispielen.
Ja.
Augustinus, alter Kirchenvater, 4. Jahrhundert, er sagt, wenn du Gott verstehst, ist es nicht Gott. Weil du kannst ihn nie ganz verstehen, wenn du ihn komplett verstehst. Nee, er entzieht sich jeder Definition. Natürlich, er hat sich offenbart, aber er ist nochmal viel größer. Und dann im Mittelalter, Mystiker, Meister Eckhart, ich bitte Gott, dass er mich von Gott befreit. Das klingt sehr provokant,
genau.
Aber er meinte, von falschen Vorstellungen, die ich vielleicht von dir habe.
Schubladisieren.
Oder von, genau das. Und dann sagt auch Dietrich Bonhoeffer, sind wir schon in der Neuzeit, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Auch dieses, er ist nochmal viel mehr, viel größer, als du es dir je erdenken oder vorstellen kannst. Und eine richtig schöne Definition von dich, von einem Schweizer, Kurt Marti, Pfarrer, Schriftsteller, erst vor kurzem verstorben. Er sagt, über Jesus, er ist der bekannteste Unbekannte. Also Jesus ist ja allen Menschen fast schon bekannt, vor allem hier in unserer westlichen Welt. Wir teilen unsere Zeit vor, nach Christus ein. Jeder kennt irgendwie, irgendwo Jesus. Und vor allem natürlich auch wir Christenmenschen. Aber er ist trotzdem der bekannteste Unbekannte, weil er ist auch irgendwie unbekannt, weil wir nie genau wissen, wie reagiert er jetzt eigentlich. Oder wenn ich das Neue Testament lese, in diesen Geschichten immer anders, immer ganz individuell auch auf die Bedürfnisse der Menschen eingehend.
Jetzt kommt das ja wirklich, du hast jetzt 4 große Namen genannt, aber es hat ja auch was mit dir persönlich zu tun. Du schreibst ja so ein Buch auch, aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben, auch in deinem Kontext, in deinem kirchlichen, gemeindlichen Kontext, wo du unterwegs bist. Was wäre für dich so ein konkretes Beispiel, so aus dem letzten Jahr, wo du sagst, ah ja, doch, da habe ich genau das erlebt. Da habe ich so, und wenn es nur im Kleinen ist, erlebt, Gott ist doch anders. Mhm. Gott ist doch der andere. Ja. Gibt es da was?
Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, das auch super passt zu Bibletunes, weil ihr hattet ja letztes Jahr die Wortkonferenz auf St. Krishona, die ja übrigens so ein bisschen Schleichwerbung nächstes Jahr wieder ist.
Ja, 27, Juni 27, genau.
Und da hast du einen genialen Vortrag gehalten und hast danach eingeladen, jetzt eine Zeit der Stille mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und das passiert nicht oft bei mir, also jetzt nicht denken, das ist jetzt, also ich rede oft mit Gott, aber was jetzt kommt, das passiert jetzt nicht so oft, dass ich so wirklich irgendwie was wahrnehme, weil ich habe so Gott gefragt, hey Gott, was kann ich für dich tun? Ich will dir dienen, ich will all in gehen. Und plötzlich höre ich so eine innerliche Stimme, so ganz deutlich eben, und das meine ich, das höre ich jetzt nicht so oft, nee, was soll ich dir tun?
Oh.
Und dann dachte ich so, nee Gott, ich will doch hier dir was tun, ich will dir dienen. Und dann wieder, was soll ich dir tun? Und plötzlich wurde ich erinnert, wie Jesus ja auch diese Frage auch mal Bartimäus stellt. Ich meine, die Geschichte ist es, was soll ich dir tun? Was willst du, dass ich dir tue? Und das war so ein Moment, wo ich Gott wieder ganz anders wahrgenommen habe, weg von diesem vielleicht auch Leisten, ich will was tun für dich, Gott. Nee, wie Gottesdienst, oder man denkt schnell, ich diene Gott in diesem Gottesdienst, aber in erster Linie will er uns dienen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich wieder was Kleingedrucktes irgendwie erlebt habe, wo aber auch wunderschön einfach war. Aber es hat schon auch eine Schublade wieder aufgesprengt in meinem Glaubenssystem.
Vielen Dank für dieses konkrete Beispiel, Manuel. Das ist sehr ermutigend und du bringst es so runter auf eine Ebene, die wir alle, die wir dir jetzt zuhören, gut nachvollziehen können und sagen, doch, hey, das kann ich ja auch erleben. Das ermutigt auch mal auf diese Stimmen zu hören oder diese Stimme. Jesus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Das bedeutet, ich kann wirklich die Stimme Gottes auch mal hören, wenn ich frage, ja, wenn ich mit ihm im Gespräch bin. Und das ist manchmal überraschend. Plötzlich höre ich was, plötzlich kommt ein Gedanke, wo ich spüre, das ist von Gott. Und dann zeigt es so eine andere Seite von Gott, die ich erstmal zulassen muss und erstmal wegkommen muss, so von meinem Denken. Ich gehe nochmal rein, jetzt nochmal in die Bibel, in Erfahrungen, die andere Gottesmänner und Gottesfrauen schon gemacht haben. Von Mose haben wir schon gesprochen. Jeremia ist für mich auch so der Prophet im Alten Testament, der in Jerusalem gewirkt hat. Man nennt ihn ja auch so den leidenden Propheten. Warum? Weil er auch, glaube ich, gelitten hat. Nicht nur an der Situation seines Volkes, wo er involviert war in Jerusalem, sondern auch an Gott selbst. Da ist dann so in Kapitel 15, kommt es wirklich zu einem ganz harten Gespräch mit Gott, wo Jeremia seine Enttäuschung zum Ausdruck bringt und sagt, Gott, du bist nicht der, von dem ich überzeugt war, der du bist. Du bist für mich trügerisch. Du hast deine Versprechen nicht gehalten. Er versteigt sich sogar und sagt, du bist ein Lügner. Du bist wie ein ausgetrockneter Wadi. Am Anfang kommt da noch viel Wasser und dann kommt da nichts mehr. Warum? Am Anfang dachte Jeremia vielleicht, okay, das meint Gott nicht wirklich ernst. Also, dass jetzt die Babylonier kommen und Jerusalem zerstören, das war ja schon ein paar hundert Jahre vorher so. Gott hat immer eingegriffen. Gott hat immer eingegriffen. Er hat immer wieder gerettet. Er hat immer wieder, Gott, das ist zwar dein Gerichtswort, deine Drohung, aber du wirst es nicht wahr machen. Oder, und plötzlich erkennt Jeremia, doch, diesmal meint er es ernst. Gott, änderst du dich etwa? Gott, willst du nicht siegreich sein? Willst du zulassen, dass die mit ihren fremden Göttern hier einmarschieren? Wie, du stehst dann als Verlierer da. Er packt Gott an bei der Ehre. Und dann sagt er, und dann zum Schluss, als er merkt, als alles nichts funktioniert, sagt er, und Jeremia, und was ist jetzt mit mir? So, und plötzlich geht's ans Eingemachte. Plötzlich merkt Jeremia, das neue Gottesbild führt dazu, dass ich vielleicht auch mich neu definieren muss. Ich dachte, ich bin doch dein Prophet. Hey, wenn du das durchziehst, gehe ich mit unter mit einem Volk, was schuldig ist. Ich dachte, ich bin davon ausgenommen. Komplett sein ganzes Weltbild wird auf den Kopf gestellt. Und Gott sagt ihm, ja, kehr um, Jeremia, kehr um. Kehr um in deinem Denken. Was macht diese Story mit dir in Anbetracht deines Buches Theophobie?
Ich glaube, diese Story bringt nochmal super auf den Punkt als Geschichte, was wir jetzt gerade schon so vielleicht auch ein bisschen theologisch, philosophisch erörtert haben.
Es ist ganz ernst und real.
Mir fällt dazu dieses Bild vielleicht auch ein vom Senfkorn, wenn Jesus sagt, euer Glaube sei wie das Senfkorn und ihr könnt Berge versetzen. Und man kann diese Stelle vielleicht auch nochmal ganz anders interpretieren, wie wir es klassischerweise machen. Man denkt ja oft, okay, wenigstens wie ein Senfkorn, aber besser, noch größer. Dann kann der Glaube ja noch mehr bewirken. Ja. Aber was wäre, wenn Gott manchmal auch sagt, hey, vielleicht auch wie jetzt bei Jeremia, bild dir nicht zu sehr was ein auf deinen Glauben. Weil damit tust du auch oft denken, jetzt hast du mich im Griff. Aber vielleicht muss dein Glaube manchmal auch kleiner werden, damit ich größer werde. Und das ist so das, was mir am Herzen liegt. Gott größer glauben. Und dazu braucht es manchmal vielleicht auch eine Verkleinerung von unserem Glauben. Weil ganz ehrlich, ich bilde mir manchmal viel auf meinen Glauben ein und auf meine Theologie. Und ich habe es doch jetzt kapiert. Ich habe Gott doch verstanden. Ich weiß doch jetzt, wie Jeremia, wie er doch jetzt eigentlich handeln müsste. Das wird schon. Nee, ja, vielleicht braucht der Glaube manchmal so eine heilsame Verkleinerung. Damit meine ich jetzt nicht, dass man einfach alles über den Haufen wirft, aber wieder Gott neu ins Zentrum und in den Mittelpunkt stellt. Und das ist so ein Herzensanliegen, das ich habe.
Das spüre ich deutlich raus. So ein Reduce to the Max, hat mal jemand gesagt. So das Reduzieren wieder auf das Wesentliche und dann wieder neu aufzubauen. Und dieses Beispiel hilft ja dann auch für uns in unserem Glaubensalltag. Wir machen im Kleinen ja auch diese Krisenerfahrung. Diese, ups, da hätte ich jetzt nicht gedacht, Gott, bist du wirklich so? Gott, wo bist du jetzt? Gott ist immer da, das weiß ich theoretisch. Aber dann wirklich auch meinen Glauben darauf neu auszurichten, sagen, auch wenn ich ihn nicht spüre, auch wenn Gott ganz anders daherkommt und sich offenbart, etwas zeigt von sich, was ich bisher nicht kannte, mich trotzdem darauf einzulassen. Und das bringt dann dieses Wachstum, was wir uns alle wünschen, in unserem Glauben und auch in unserem Gottesbild.
Genau so.
Lieber Manuel, jetzt wirst du bald Vater. Ihr werdet Eltern. Und da ist ein Kind unterwegs. Und du wirst, so ist es mir gegangen, als ich Vater wurde, hat sich mein Glaube auch nochmal verändert. Weil ich plötzlich verstanden habe, Gott als Vater, als Mutter neu zu verstehen. Wie er über mich denkt, als Sohn, wie er über seine Söhne und Töchter denkt, über seine Kinder. Plötzlich habe ich gespürt, gefühlt am eigenen Leib, wie das ist, selbst einen Sohn, selbst eine Tochter zu haben. Das bewegt so viel in meinem Herzen. Und ich habe mir so gedacht, ich stelle dir jetzt mal so zum Abschluss die Frage, Manuel, was ist dir als werdender Vater bei deiner Erziehung wichtig? Welches Bild von Gott möchtest du oder möchtet ihr eurem Kind vermitteln?
Das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage.
Ich weiß.
So zum Schluss. Ja. Wie lange haben wir noch? Es ist wirklich dieses Wesen Gottes, dass er dieser Gott der Liebe ist. Oder im Alten Testament, wo Gott sich auch mal vorstellt mit seinen Eigenschaften, er ist gütig, gnädig, langmütig, langsam zum Zorn, dieses liebende Wesen. Also
langsam
das ist
zum Zorn,
langsam
Manuel.
Zum Zorn.
Mal gucken, wie das dann funktioniert.
diese Liebe, die wirklich bedingungslos ist. Ich bin vor kurzem über so eine Abendliturgie gestoßen, die man mit Kindern machen kann. Und da fragt man das Kind, weißt du, dass ich dich lieb habe? Und das Kind muss einfach immer nur ja antworten, ja. Und weißt du, dass ich dich auch lieb habe? Egal wie gut du die Dinge machst, ja. Weißt du, dass ich dich lieb habe, auch wenn du es mal nicht so gut machst, ja. Und weißt du, wer dich noch viel lieber hat? Unser Vater im Himmel. Und das ist so dieses, das berührt mich sehr.
Oh wow.
Und das ist so dieses Bild, wo ich hoffe, dass ich als Vater so sein kann, diese Liebe weiterzugeben, die dann aber noch auf eine viel größere Liebe, auf die Liebe Gottes verweist.
Sagt Manuel Gresslin, Autor des Buches Theophobie. Das war schon ein toller Einstieg. Vielen Dank, Manuel. Wir freuen uns auf weitere Episoden, weitere Interviews mit dir.